Du hörst Pissy, den Podcast des Missy Magazin. Für Pissy sprechen wir mit spannenden Gästinnen über alles, was uns in Pop, Politik und Feminismus bewegt. In jeder Folge mit einem neuen Schwerpunkt. Herzlich willkommen zu Pissy, das erste Mal live. Wir sind hier beim Festival Sportfest des Ballhaus Ost in Berlin. Macht mal Lärm für euch, für das Ballhaus und für uns. Mein Name ist Ulla Heinrich, ich bin Teil des Missy-Teams und wir sprechen heute über alles, von Bauchbeine-Po bis Powerlifting, von Drag-Workouts bis zu sportlichen Ikonen der queeren Popkultur, über unsere Lust an der Bewegung, empowernde oder belastende Körperbilder, Community-Spirit im Gym und natürlich unseren ganz persönlichen Muskelkater. Gibt es ein Sportrevival in queeren Kontexten or is it just capitalism? Klar ist, Sport ist und kann schmerzhaft und exkludierend sein, aber auch gender-affirming und einfach ein Teil von Entspannung und Entlastung für feministische AktivistInnen in dieser absolut abgefuckten Welt. Für unser Publikum vor Ort und die Zuhörenden, ob ihr Gym-Fans seid oder Sport-Hater, ist wirklich komplett egal. In diesem Gespräch hier ist für alle etwas dabei, das verspreche ich euch. Das heißt, ihr Lieben, wir gehen heute gedanklich und inhaltlich gemeinsam an den dunkelsten Ort, an einen Ort, der mufflig riecht, an einen Ort, an dem die schlimmsten binären Geschlechtervorstellungen reproduziert werden, der lookistisch ist, der sexistisch ist, quasi Normcore Deluxe, ja. Also auch ein Ort, der für Transmenschen, nicht-binäre Menschen und Frauen auch oft kein sicherer Ort ist. Es ist das Gym. Warum also zur Hölle treiben wir drei feministische Aktivistis uns darum? Ja, ist das nicht schon der totale Verrat, die ultimative Anpassung an den sexistischen Normalzustand? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir zwei ganz besondere Gym-Rats eingeladen. Bitte begrüßt mit mir herzlich Luna Evans und Felicia Kratz. Happy Pride Month, by the way. Yeah. Luna, du bist Fotografin, Autorin und Journalistin mit Fokus auf politische Theorie, Black Studies und materialistischen Queerfeminismus. Neben deinem Studium der Philosophie und Politikwissenschaften lebst du für Sport, Musik, Aktivismus und Freundschaft. Felicia, du bist Künstlerin und Performerin und machst künstlerische Forschung entlang der Bruchlinien von Subjektivität. Das ist ein Zitat von dir selbst. Ausgehend von theoretischen Analysen, transfeministischen Perspektiven und erfahrungsbasiertem Wissen. Und du bist unter anderem Teil des Digital Feminism Kollektivs und neuerdings bist du nicht nur Künstlerin, sondern auch Coach. Mhm. Mhm. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Und um euch ein bisschen kennenzulernen und auch damit ich mal chillen kann, würde ich gern als erstes von euch wissen, was ist dein Bezug zu Sport?
Willst du anfangen?
Okay, kann ich machen. Sport ist ein ziemlich großer Teil meines Lebens. Das war es aber tatsächlich nicht immer. Also so in der Schulzeit habe ich mich so ein bisschen als so unsportliche, nerdige Person selber wahrgenommen. Und dann irgendwann mit Boxen angefangen, so mit 15, 16. Und dann gemerkt so, so kraftbasierte Sportarten gefallen mir einfach richtig gut und habe so eine richtige Leidenschaft darin entdeckt. Hatte dann aber einen ziemlich sexistischen Trainer nach einem Trainerwechsel. Das war dann irgendwie immer so, die das Training ernst genommen haben, die durften dann auch auf die Hantelbank. Ich als meistens einzige weiblich gelesene Person durfte aber erstmal nicht, weil Männer mögen das nicht, wenn weiblich gelesene Personen große Muskeln haben. Und dann war ich natürlich 16-year-old-me total verbissen, jetzt wäre ich das größte Muskelpaket der Welt. Genau. Ich habe dann angefangen im Gym mit Powerlifting und mit Gewichtheben und darin dann eine große Leidenschaft entdeckt, dann erstmal Boxen so ein bisschen aufs Eis gelegt. Also ich muss immer noch gerne, aber ich wollte einfach nicht mehr mit dem Trainer sein. Und genau, habe dann angefangen mit Rugby und ich bin jetzt im coolsten queeren Rugby-Verein überhaupt bei den Berlin Bruisers. Und es macht und es macht total viel Spaß da. Und ansonsten flitze ich auch gerne auf dem Rad rum. Und ja.
Danke, Felicia, du?
Ich bin auch erst relativ spät zum Sport gekommen. In meiner Kindheit habe ich es auch gehasst. Ich habe einmal die Woche, wurde ich gezwungen, Tennis zu spielen.
Man sieht es eigentlich gerade. Du hast es so ein bisschen wieder mit reingeholt.
Mit meinem Throwback-Outfit. Genau, aber ich hatte irgendwie nie so einen richtigen Bezug dazu. Und dann tatsächlich habe ich erst so mit dem Beginn meiner Transition angefangen, mich mehr mit meinem Körper auseinandersetzen zu wollen und viel Sport zu machen. Genau, und gehe jetzt auch regelmäßig ins Gym, mache auch Krafttraining, aber weniger Powerlifting aktuell, eher so Calisthenics, genau. Und habe jetzt auch, wie gesagt, einen eigenen Kurs.
Ja, erzähl uns mal mehr darüber. Warum hast du Bock gehabt, diesen Kurs anzufangen als Künstlerin? Because economy.
Sorry for saying that well.
Amazing. Das ist ja wie Kunst dann eigentlich. Genau. Schön, schön, schön.
Genau, ich würde einfach weitermachen. Ich glaube, es kam tatsächlich auch aus den Erfahrungen im Gym und diesem Bewusstsein von, es gibt eigentlich nur eine Art von Performance, die ich da die ganze Zeit wieder sehe, die auch immer von mehr oder weniger der gleichen Art von Person ausgeführt wird. Und die nicht für Leute wie mich gemacht sein soll. Und da habe ich aber gemerkt, wie gut es mir tut, Krafttraining zu machen. Und dachte, was sind die Gründe, warum so wenig Blinderpersonen im Gym sind? Und ich glaube, einer der Gründe ist auf jeden Fall Community und das Gefühl, sich nicht alleine hinzutrauen. Mhm. Und ich dachte, wenn ich einen Kurs anbiete, der Krafttraining macht, für Flinter-Personen, dann werden viele Leute, die vielleicht sich nie getraut haben, zum ersten Mal so einen Zugang dazu haben und hoffentlich empowered werden, irgendwann auch einfach selber ihre Sachen zu machen, wie sie wollen.
So Sporträume sind ja eigentlich wirklich total rigide Räume für so Geschlechterkonformität, Geschlechternorm. Wie habt ihr, könnt ihr das ein bisschen ausführen, persönlich oder auch politisch, wie geht ihr damit um, vielleicht auch diese Räume zu stretchen? Und wie reagiert ihr auf diese krassen Normen, auf die man einfach in diesen Sporträumen trifft? Weil obwohl wir natürlich alle gerne Sport machen, sonst würden wir nicht hier sitzen, es verändert sich ja nicht von alleine und es verändert sich auch nur sehr, sehr langsam. Oder das Gym verändert sich eigentlich auch gar nicht. So what are you doing about it? Aber das kam jetzt aggressiver rüber, als ich gemeint habe. Das ist eigentlich ganz nett gemeint.
Ich glaube, persönlich war es für mich, also vielleicht siehst du das auch ein bisschen so, Luna, war es, glaube ich, voll der mentale Prozess, so Muskeln und Maskulinität voneinander zu trennen. Weil ich glaube, die sind gesellschaftlich so stark verwoben. Mehr Muskeln bedeutet maskuliner sein, wie du auch vorhin gesagt hast, mit dem Oberkörpertraining. Und im Gym ist es ja auch voll krass, wenn ich das beobachte, wenn schon mal so Girls da sind, was ja auch immer öfter passiert, vielleicht so 10% in dem Gym, wo ich bin, dann machen sie eigentlich nur so Glutes und Oberschenkeltraining. Und die Dudes machen halt vor allem so Oberkörpertraining. Und das reproduziert ja auch so die Idee, dass es einen bestimmten Körper gibt, der maskuliner ist und der femininer ist. Weil ich glaube, wenn alle die gleichen Übungen machen würden, wären die physischen Unterschiede gar nicht so groß. Plus dann so dieses große Mysterium Testosteron. Mhm. Was kann man überhaupt machen, wenn man das nicht im Körper hat oder nicht so viel hat? Und ich glaube, für mich war es irgendwie der Versuch, stark zu werden ohne Testosteron und ohne zu versuchen zu überlegen, welcher Muskel jetzt männlich oder weiblich ist. Und dann einfach zu merken, wie viel mehr confident ich mich fühle in meinem Körper und auch, wie sich mein Körpergefühl insgesamt ändert, dadurch, dass ich mehr trainiere. Ja.
Ja, also mir geht es auf jeden Fall ganz ähnlich. Ich glaube, dass viele Sporträume, also ich muss jetzt gerade natürlich auch viel ans Boxen denken, sind so sehr männlich irgendwie aufgeladen und dann geht es darum, so, du kommst zu spät und du machst erstmal Strafliegestütze und du musst durchziehen und eigentlich muss man so hart trainieren, dass man fast kotzt und keine Ahnung was. Und so für mich mit so 15, 16 hat es auch so ein bisschen funktioniert, weil mich das so sauer gemacht hat, dass ich dann einfach alles ins Training gechannelt habe. Aber ich glaube, dass da irgendwie ganz gut diese Normen reinkommen, weil in dem Moment war ich super fokussiert darauf, zu beweisen, dass ich mindestens so gut bin wie alle Jungs, die da sind. Und dass ich sozusagen das Gefühl habe, so, ich muss jetzt die Liegestütze noch krasser machen und noch länger durchziehen und noch besser im Ring sein, damit ich auch ernst genommen werde überhaupt. Und jetzt sind so alle irgendwie maskulin konnotierten Sportarten für mich auf eine andere Art und Weise interessanter geworden, weil ich nicht mehr an diesem Punkt bin, wo ich diese Norm irgendwie, wo ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt besser machen oder ich muss jetzt in diese Norm passen, sondern das eher so ein bisschen playful sehe und mir so denke, okay, ich bin jetzt irgendwie mit meinen Gym Bros, stemme jetzt Gewichte und ich flex jetzt vor dem Spiegel wie so ein Arnold Schwarzenegger oder so. Nicht, weil ich Arnold Schwarzenegger sein will, auf gar keinen Fall, sondern eher so ein bisschen, um auch so für mich selber zu zeigen, ich kann damit Spaß haben mit diesen Rollen, ich kann sie irgendwie aufbrechen und ich kann mich auch damit darüber lustig machen, auf eine gewisse Art und Weise. Und es gibt mir auch ein bestimmtes Körpergefühl, wenn ich sozusagen weiß, okay, als Person, die in einem sehr weiblich gelesenen Körper einfach existiert, finde ich das zum Beispiel total schön, wenn manchmal meine Oberarmmuskeln eher mit einem maskulinen Körper sozusagen auch verglichen werden. Und für mich ist es dann sozusagen so, dass es dann sehr affirming ist, dass ich so einen queeren Körper dadurch irgendwie haben kann und dann auch nicht so fokussiert darauf bin, was an mir sehr weiblich aussieht. Also ich mag, dass es so diese Beidseitigkeit geben kann. Und gleichzeitig sollte man ja auch Maskulinität und Muskeln jetzt aber auch nicht so. Also, ja, wie gesagt, das sehr spielerisch betrachten ist so für mich die Weise.
Ich glaube, auch Spaß haben ist irgendwie ein total wichtiger Teil und auch ein sehr entwaffnender Teil, weil ich glaube, viele Leute sind auch einfach so verbissen im Gym. Und wenn sie einfach nur sehen, ah, da ist jemand, der die einfach Spaß hat an den Übungen, das verändert schon total viel.
Total. Und auch generell dieses Spielerische, also sobald ich sozusagen an den Punkt kam, wo ich nicht mehr so doll auf diese Leistung getrimmt war, dass ich jetzt irgendwie beweisen muss, dass ich da sein darf in diesem Sportraum. Ab dem Moment, wo ich das sozusagen spielerisch gesehen habe, hat es auch alles viel mehr Spaß gemacht. Und da waren aber auch total wichtig Friends von mir, die mir so gezeigt haben, dass sie einfach auch Spaß bei den Übungen haben können und dass man es auch so ein bisschen leichter miteinander ins Gespräch kommen kann über Sport. Ja, aber so diese Verbissenheit und so weiter, das wird einem ja sogar in der Schule beigebracht, also wenn es um Noten geht und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, ich bin eher ein bisschen der verbissene Gym-Typ. Ich bin eher so wie die Gym-Bros, aber ich hasse die natürlich. Also ich habe eh so, das ist für mich eigentlich so ein No-Go im Gym. Könnt ihr auch gleich mal sagen, was eure No-Gos im Gym sind? Sind eigentlich Männer insgesamt? Also ich merke, dass sozusagen ich so aggressiv werde, wenn Männer neben mir trainieren. Also einfach Cis-Männer oder es ist wirklich, gleichzeitig, sie tun mir krass leid. Sie tun mir krass leid, weil sie müssen die ganze Zeit performen, dass sie männlich sind, dass sie sich anstrengen, dass sie die krasseste Person gerade im Raum sind. Und ich kann das ganz oft gar nicht abschalten. Das nimmt mich immer total mit, weil ich mache so High-Intensity-Workouts und da ist man so eine Stunde mit allen in so einen Raum eingesperrt, wo dann ganz viel Licht ist und ganz viel Techno läuft und alle werden angeschrien und also man ist so ganz nah zusammen. Und dann muss ich auch beim Boxen, weil ich eben auch ein bisschen, also ich bin Anfängerin, aber ich kann ein bisschen besser boxen als diese ganzen Typen, die machen mich wirklich dumm, wie die boxen. Ich kann nicht mehr, aber die denken halt, die sind die allerkrassesten in dem, was sie gerade tun. Und das ist so eine auch Hype, also so eine Performance von Hypermaskulinität, die eben in der Beobachtung eigentlich bei mir am Ende, nachdem ich dann sauer war, auch Mitgefühl auslöst, weil ich so denke, du kannst eigentlich gar nicht chillen in deiner Performance hier, in dass du uns allen zeigen musst, dass du ein krasser Mann im Gym bist, das ist sozusagen das Theaterstück, das wir hier gerade dann alle sehen.
Ja, Theaterstück ist auf jeden Fall ein ganz gutes Stichwort, finde ich. Also im Gym auch, ich glaube, alle Leute, die ins Gym gehen, kennen das, so Männer, die einfach so extrem laut stöhnen beim Trainieren.
Ja.
Und irgendwie, also we listen, we don't judge, aber manchmal we judge. I'm listening and I'm judging. ich meine, manchmal bin ich auch laut her beim Training, aber es ist halt was anderes. Also es ist dieses Performance-Ding, was einfach sehr spannend ist. Also ich finde, es hat so interessante Ebenen dazu, weil es gibt auch so einen Teil von mir, der sich so denkt, ah, irgendwie ist es ganz cute gerade, so einen Mann, der irgendwie gerade die Übung so ein bisschen falsch macht und sich so aber trotzdem voll fühlt gerade, und ich will ihm das auch, also gar nicht irgendwie besser bis zu Respekt nehmen und sagen, also eigentlich macht man die Übung so oder irgendwie sowas. Ich mache
den auch schon die ganze Zeit.
Ja, voll. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, man sollte, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wie total so ein Bild davon fehlt, wie geht eigentlich sozusagen Männlichkeit darüber hinaus. Und dass total viele, gerade junge Männer, sich total krass darauf fokussieren, so dass es eine Art und Weise, wie ich halt männlich bin oder männlich sein kann oder männlich angesehen werde, und halt total viele von diesen Alpha Bros ja auch in so ja super faschistische Züge auch gehen. Ja, deswegen hat es so mehrere Seiten. Also so was sehr Ernsthaftes und auch was so Lustiges fast auf eine Art gleichzeitig.
Und dieses, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast es gerade schon angesprochen, eigentlich auch dieses so ein bisschen Hacken oder dieses bisschen Queeren auch von diesen Performances im Gym, das ist zum Beispiel schon auch ein wichtiger Teil, warum ich das mache und auch wie ich so meinen Körper konstruiere und warum ich irgendwie will, dass man sichtbare Muskeln sieht. Also ich spiele schon auch mit dieser Gym-Bro-Performance selbst. Und das ist eigentlich auch das, was Spaß macht. Ich war mit meinem Bestie, ist auch so eine krasse Gym-Maus. Und die macht eben Gewichtheben. Und mit der war ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also, dass man nicht in diese Gewichte-Ecke geht, in die Freihantel-Ecke, wenn man eine Flinter-Person ist, weil man sozusagen ja vermittelt bekommt, man hat davon eh keine Ahnung und du hast dich da nicht blicken zu lassen. Und meine Bestie-Person ist halt auch so Fakt-System-mäßig und die ist halt so eine Stöhnerin. Es ist unglaublich. Und dann war ich mit der, weil wie gesagt, ich mache nicht so Gewichte-Zeug, ich mache High-Intensity-Zeug. Das heißt, für mich ist das eh auch eine ganz faszinierende Welt. Sie verstehen nicht, warum man jetzt einen Muskel sehr lange trainieren soll, ich verstehe es einmal nicht. Aber wir sind da hingegangen und die Person, das fand ich auch mega geil, hat sich Kopfhörer aufgesetzt, obwohl wir zusammen da waren, halt auch mega, also einfach durchgezogen. Ich bin ja immer so hinterhergelaufen, auch mal so ein bisschen so gemacht. Also okay, ja, jetzt machen wir das. Und dann hat sie mich auch immer nur so angeguckt, so genickt, wenn ich jetzt dran war. Also mein Bestie, ne? Auf jeden Fall. Die hat halt gestöhnt und man hat es bis nach draußen gehört. Literally. Es war so geil, weil sie hat es ja auch selber nicht gehört mit den Kopfhörern. Epic. Werde ich nie vergessen, fand ich einen genialen Gender-Hack in diesem ganzen Kontext Gym. Dabei ist es irgendwie einfach, es ist eigentlich eine sehr einfache Performance und es hat definitiv alle abgefuckt. Ich fand es mega geil. Was auch alle abfuckt, finde ich immer noch, ist meine Körperbehaarung. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es immer noch so, habe ich euch ja gesagt, High Intensity, diese kleinen Räume mit einem Haufen komischen Leuten, die das dann irgendwie eine Stunde zusammen machen, merke ich auch, wird immer noch krass drauf reagiert. Und hatte ich so irgendwie auch nicht mehr außerhalb des Gyms so krasse Reaktionen darauf. Habt ihr, wie ist das, was denkt ihr darüber?
Also ihr seht meine Arme, ich habe ungefähr keine Haare, außer auf dem Kopf. Deswegen kann ich leider nicht so gut mitreden. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es, also, dass ja auch gerade so ein häufig sehr heteronormativer Raum ist. Also ja. Es gibt ja immer noch, du hast es ja vorhin auch angesprochen, Fischer, diese Trennung zwischen irgendwie Übungen in jetzt in ganz großen Anführungszeichen für Männer und für Frauen und so weiter und so fort. Und auch irgendwie, was darf man im Gym sozusagen tragen? Mhm. Also das ist ja auch schon so Teil der Performance. Ja. Wie darf man im Gym aussehen? So, wer darf die Leggings tragen und wer trägt so Hoodie im Gesicht? Und irgendwie gerade Sport ist so ein Raum, wo ich das Gefühl habe, wo auch ja diese Vorstellung davon, was irgendwie weiblich und was männlich ist, halt auch sehr krass biologisiert werden für ganz viele Leute. Deswegen ergibt es total Sinn, warum da so viele Leute irgendwie noch geschockt sind davon, wenn man irgendwie Haare auf dem Körper hat, was natürlich so normal ist.
Glaubt man nicht, ne? Ja. Man macht so einen Hampelmann und dann so, denkt so, chill, Bro. So 100 Jahre Feminismus und trotzdem noch so, ne? Ja, habt ihr denn so Gym-No-Gos? So wie ich gesagt habe, Männer?
Also, ich glaube, ich bin auch eher Typ so funny bei Männern. Mhm. Ich glaube, die stören mich nicht so, aber ich glaube, ich könnte es auch nicht schaffen, da zu überleben, wenn sie mich so stören würden, weil sie sind literally überall.
Yes.
Ich glaube, ehrlich gesagt, was für mich No-Go ist, ist so, sich selbst zu filmen.
What?
Was? Ja. Das finde ich ein Hot-Tag. Was ist so mit Form-Videos? Also man macht ja nicht nur Videos für die Performance.
Luna fühlt sich direkt persönlich an. Lass doch Felicia das erstmal ausfinden. Was ist mit Form-Videos?
Mega exposed gerade, egal. Also,
für mich ist so ein bisschen wie im Club auch, so eine No-Phone-Policy.
Ja.
Fände ich eigentlich im Gym auch angebracht, weil ich finde, es ist auch so ein,
check ich,
so ein Ort, wo man sich, I don't know, wo man sehr angreifbar ist oder irgendwie auch so exposed ist. Und ich hasse es, mich so auf irgendwelchen Handyscreens im Hintergrund von Leuten zu sehen.
Ja.
Und auch dieses so, I'm just doing it for the gram. Ich glaube, I don't know, ich finde es irgendwie so richtig nervig, immer wenn ich Leute sehe, die sich filmen. Und in meinem Gym gibt es auch ein Handy, so Filmverbot, aber voll viele Leute machen es halt trotzdem. Und ich bin immer richtig genervt und ich judge auch immer die Leute richtig hart, die es machen.
Ja, gehst du dann so vorbei, so Side-Eye?
In die Kamera.
Ja, genau.
Du kannst ja auch einfach deine Übungen vor dem Spiegel machen, wenn du dich angucken willst.
Aber ich kann ja, wenn ich zum Beispiel Kniebeugen mache mit der Langhantel, kann ich ja nicht von jedem Winkel gucken, ob ich tief genug bin, ob ich, also.
Ja.
Verstehst du? Aber ich check voll, dass man keine Lust darauf hat, auf Videos von anderen Personen zu sein. Weil ich finde, da sind manche Leute echt irgendwie unvorsichtig. Und ich meine, wenn man irgendwie auf TikTok oder Instagram unterwegs ist, es gibt zu genüge Videos von weiblich gelesenen Personen, die Männer im Gym konfrontieren, wo sie gemerkt haben, dass sie die filmen.
Mhm.
Und das sind halt Dinge, die gehen gar nicht. Und da sollte so Gym-Personal auch krass drauf achten, dass sowas nicht passiert. Also da stimme ich auf jeden Fall zu.
Aber es ist nicht dein No-Go. Was ist dein No-Go? Was ist mit? Was ist dein No-Go im Gym, Luna?
Mein No-Go im Gym ist, die Gewichte nicht wieder richtig zurückzumachen.
Oh Gott,
Leute,
stimmt.
Ich schwöre,
stimmt.
Wie viel Zeit habe ich in meinem Leben schon damit verschwendet, die zweite Dumbbell zu suchen? Wie viel Zeit habe ich verschwendet, die Gewichtsscheiben von irgendwelchen Typen, die mit schlechter Form Bankdrücken machen, irgendwo zurückzuräumen, umzuräumen, blablabla. Ich hasse das. Ich finde, es ist wirklich. Ja, anyway.
Fühle ich total. Ich hab auch noch ein zusätzliches No-Go mitgebracht. Und zwar ist es Menschen, die diese Funktionskleidung tragen, die für Sport ist, aus diesem komischen Plastik, aber das nie waschen. Kennt ihr das? Das sind so Leute, die haben das falsch verstanden. Die denken, man muss das nicht waschen, weil das ist Sportfunktionskleidung. Ja, das macht mich richtig aggro.
Vielleicht ist es so ein Ding in diesen Kursen vielleicht, weil irgendwie dachte ich gerade so, ich glaube, ich bin noch nie in den Genuss dieses Geruchs gekommen.
Wahrscheinlich. Ich glaube, da sind eh viele Weirdos und ich. Also, wie können wir Queers denn das Gym claimen?
Also ich glaube, das Coole am Queersein ist ja, dass man sozusagen mit den Regeln bricht, die bisher existieren. Das heißt, dass es, glaube ich, ganz viele verschiedene Arten davon gibt, einen Sportraum zu queeren. Also es kann so zum Beispiel zum einen sein, dass man bei coolen, queeren Leuten lernt, wie man Übungen macht. Shoutout an Mara im Publikum. Wo es dann irgendwie coole Räume gibt, wo man sich sozusagen, also wo es zum Beispiel eine genderneutrale Sprache gibt, wo man die Übungen lernt von einer Person, mit der man sich auch identifizieren kann. Das kann auch schon ein mega cooler, queerer Raum sein. Und auf der anderen Seite natürlich auch dieses, sich zum Beispiel nicht so krass daran irgendwie anzupassen, welche Sachen man irgendwie tragen soll im Gym oder welche Übungen man machen soll und so weiter und so fort. Aber ich finde auch so, es braucht auch irgendwie dann gute Erfahrungen in bestimmten sportlichen Räumen, damit man sich das auch häufig traut, zum Beispiel in bestimmte irgendwie Gewichtecken oder so zu gehen. Also ich könnte mir gut vorstellen, wenn nicht die ersten Erfahrungen, die ich in einem Gym gemacht habe, das war so ein Powerlifting-Gym, wenn die nicht so krass cool gewesen wären, dann hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht so getraut. Also wenn ich jetzt in so McFit, als wenn es meine erste Gym-Experience gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich krass überfordert gewesen und wäre dann einfach nicht nochmal hingegangen. Also definitiv irgendwie Räume schaffen von Queers für Queers oder auch für alle und natürlich auch Arten und Weisen irgendwie mit den Normen zu brechen, wie man trainiert, was man anzieht. Obwohl natürlich bei all diesen Sachen sollte man jetzt nicht Dinge tun, einfach nur um mit den Normen zu brechen. Also es sollte natürlich alles fun sein, weil Spaß ist ja echt irgendwie die coolste Sache eigentlich im Sport.
Also das würde mich gleich echt nur interessieren, ob ihr immer Spaß habt beim Sport. Also das finde ich jetzt auch so ein bisschen, glaube ich euch nicht. Aber mach erst mal deins. Sag erst mal, was du sagen wolltest.
Also ich würde sagen, ich glaube, die Übungen an sich versuche ich jetzt nicht zu queeren. Ich glaube, es gibt einfach so bestimmte Bewegungsabläufe, die ja, egal ob der Körper queer ist oder nicht, ähnlich funktionieren. Und übrigens glaube ich auch eigentlich immer egal, ob der Körper so männlich oder weiblich in Quotation Marks ist, sondern eher, was diese Übungen bedeuten. Zum Beispiel eine Sache, die ich bei meinen Kursen mache, die für mich voll gut funktioniert, ist, dass wir gemeinsam uns neue Namen überlegen für bestimmte Übungen. Weil ich glaube allein schon, was die so für Konnotationen haben, die zum Beispiel, wenn man so einen Squat macht mit den Armen in der Luft, ist das der Prisoner Squat.
Is it? Oh.
Heißt die Übung. Und dann zu überlegen, was könnte das sonst für eine Übung sein? Was machten wir da eigentlich gerade? Und dann so zu versuchen, irgendwie diese Übung anders zu verstehen. Mhm. Und was wir auch richtig viel machen, was mir gerade viel Spaß macht, ist halt Partnerübungen.
Nein. Das kriege ich direkt Beklemmungen, wenn ich nur dran denke, muss ich sagen.
Ja,
aber warum macht das Spaß?
Ich glaube, wegen dieser Beklemmungen auch so ein bisschen.
Verstehe. I agree.
Ich glaube, diese zu überwinden kann voll gut sein. Zum Beispiel sich so spitzig anzufassen. Genau. We should do it more.
Okay.
Voll. Also falls ich dazu auch ein bisschen anekdotisch was sagen kann. Was ich zum Beispiel auch, also ich finde, das zeigt so total diese Playfulness und dieses Spielerische, was man irgendwie im Sport haben kann. Also das merke ich auch voll im Rugby, wenn wir zum Beispiel so Übungen machen, wie dass wir uns so zum Beispiel gegenseitig wresteln müssen. Dann wird irgendwie eine Richtung angesagt und wir versuchen, die Person in die eine oder die andere Richtung zu werfen. Und das sind irgendwie so Übungen, da muss man immer am Anfang lachen, weil es einfach so ein bisschen bescheuert ist auch. So außerhalb vom Spiel, dann so eine Trockenübung, man kniet sich irgendwie gegenüber und dann umarmt man sich erst am Anfang und dann, wenn sozusagen die Ansage kommt, dann wirft man sich so rum. Aber das macht total viel Spaß, weil das irgendwie dann auch nochmal so ein bisschen zeigt, so, ja, mit unseren silly little Regeln im Alltag und jetzt sitzen wir hier und schauen uns ganz ernsthaft an und wenn man dann irgendwie nochmal, wenn wir uns jetzt anfangen würden zu tackeln, würden wir dann irgendwie nochmal auf eine ganz neue Art und Weise irgendwie auf uns gegenseitig schauen und in welche Beziehung wir zueinander stehen. Also ich würde jetzt nicht, I don't recommend so random Leute zu tackeln, aber ich kann mal als Beispiel.
Ja, da gibt's ja auch immer noch das politische Konzept des Konsens. Also das können wir ja dann auch noch mit einbeziehen. Okay, also Felicia, du sagst sozusagen, dass es auch so ein queeres Hacking von so Sport ist, auch diese Partnerübungen, weil wir uns begegnen und weil wir irgendwie uns auch unterstützen. Verstehe ich das richtig? Oder?
Also zum Beispiel eine Übung, die total effektiv ist, finde ich, für die Beine, ist so aufzustehen, verschiedene Arten aufzustehen. Wir machen dann so eine Übung, wo immer man so gegenseitig hilft beim Aufstehen. Mhm. Und dann hat es natürlich dann so ganz viel so Meta-Ebenen. Aber es ist auch einfach ein gutes Workout, wenn man so zum Beispiel nur auf einem Bein, mit einem Bein aufzustehen und halt so alltägliche Performances irgendwie neu einzuproben.
Okay. I'm gonna think about it.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall immer die Person, wenn in Sportkursen dann so gesagt wird, zum Beispiel beim Yoga, so und jetzt als nächstes machen wir eine PartnerInnen-Übung. Ihr könnt es aber auch alleine machen. Und ich so, okay, ich mach's alleine. Ich mach's mit der Wand. Ja,
aber ich glaube, ich gebe auf jeden Fall auch immer eine Option, das nicht mitzumachen und ja, das alleine zu machen.
Du interessierst dich für Feminismus, Pop und Politik? It's a match. Jetzt Missy Print oder Online-Abo abschließen und unabhängigen feministischen Journalismus unterstützen.
Inwiefern designt ihr eure Körper als queere Statussymbole? Kommt jetzt vielleicht so ein bisschen aus der Kalten, aber warum nicht, ne? So jung kommen wir nicht mehr zusammen.
Das ist voll der traumatische Spruch, aber ich glaube, den nehme ich mit und werde ihn auch verwenden. Queere Statussymbol. Also, ich meine, ich habe es ja schon so ein bisschen angespielt, dass ich dieses so hypermaskuline vom Spiegelposen zum Beispiel voll gerne mag. Weil mir das gibt mir irgendwie so ein gutes Gefühl. Und ich fühle mich sehr gerne stark. Und ich fühle mich gerne stark in dem, wie ich aussehe, aber auch, was ich zum Beispiel an Gewicht hebe. Also ich weiß da zum Beispiel jetzt, okay, wenn ich über 100 Kilo heben kann, dann kann ich irgendeinen random Dude, der mir dumm kommt, könnte ich theoretisch hochheben. Und es ist irgendwie eine coole Sache im Hinterkopf zu haben. Und ich habe das Gefühl, das gibt mir irgendwie auch nochmal einen neuen Kontext, in dem ich irgendwie auf Männlichkeit blicken kann, ist irgendwie mir so bestimmte Dinge anzueignen. Das sage ich aber irgendwie auch ganz bewusst als so weiblich sozialisierte Person. Deswegen picke ich mir so ein bisschen raus, was ich irgendwie möchte aus Maskulinität und schaue so ein bisschen so, okay, was fühlt sich da gut für mich persönlich an? Und irgendwie, ja, so Körper zu designen, it's a slippery slope auf jeden Fall. Also ich merke, dass es mir total viel gibt, zu wissen, so okay, wenn ich viel im Gym bin und viel Arme trainiere, dann bekomme ich einen größeren Bizeps und dann freue ich mich ganz doll darüber. Und wenn ich einen irgendwie breiteren Rücken habe, dann achte ich nicht mehr so doll darauf, wie breit meine Hüften sind. Und das gibt mir dann so einen total, es gibt mir so eine Art von Kontrolle über meinen Körper, die mir sehr gut tut. Aber das kann natürlich auch sehr schnell in eine andere Richtung umschlagen.
Rückfrage zu deiner Frage.
Okay.
Oh.
Meinst du, inwiefern designen wir den Körper, dass er besonders queer ist oder dass wir versuchen, eine queere Bedeutung für als Statussymbol zu
ist ändern? Die Frage, ob man das so sieht. Also ob man als queere Person ins Gym und in diese Kontexte geht und sagt, ich hacke jetzt zum Beispiel Geschlechter, Binarität, ich hacke diese Norm hier und designe meinen Körper so oder so.
Ich weiß gar nicht, wie man als Transperson nicht den Körper so designt. Oder ich glaube, alles, was man machen würde, würde so interpretiert werden von den Leuten, die das so sehen wollen. Und dann, I guess, kommt es drauf an, vielleicht auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, wie man sich dabei fühlt. Und ich habe auf jeden Fall, bei mir ist auch auf jeden Fall so dieser Versuch, eine Kontrolle zu erlangen, auf jeden Fall auch ein Teil davon. Und ich hatte vor der Sport-Ära auch schon andere so Passageways irgendwie, um das zu bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Sportweg zumindest ein gesünderer ist oder es auch sich besser anfühlt als frühere Versuche mit anderen Methoden. Zum Beispiel hatte ich auch mal so eine Ära, wo ich dachte, okay, Feminin, ich will ganz dünn sein und ich will ganz so, I don't know, so ganz nicht fragil unbedingt, das war glaube ich nicht das Wort, was ich erlangen wollte, aber ich wollte halt so ein bisschen zerbrechlich und so zart sein und dann halt so krass über die Ernährung zu versuchen, so eine Kontrolle zu erlangen. Und jetzt zum Beispiel habe ich das Gefühl, ich esse so viel ich kann, weil wenn ich nicht genug esse, dann kann ich keine Muskeln aufbauen. Und natürlich ist es auch eine andere Form dann zu versuchen, eine Kontrolle zu erlangen, aber für mich persönlich fühlt es sich auf jeden Fall gesünder an.
Das hast du ja auch gerade erwähnt, Luna, dass dieser Grat, der ist total schmal zwischen wir gehen ins Gym, wir machen dies und das im Sport, um uns zu empowern, um die Person zu werden, die wir sein wollen, unabhängig von gesellschaftlichen Vorstellungen und zum Beispiel einer geschlechtlichen Binarität. Und wie geht ihr mit diesem natürlich auch Leistungsdruck, der, ich habe es ja gerade schon immer wieder kritisch angesprochen, nur Spaß im Gym. Wie geht ihr auch mit diesem Leistungsdruck um, der ja auch damit kommt? Oder eben mit so Fragen von, bin ich dünn genug? Ist mein Muskelaufbau so, wie ich es mir vorstelle? Also ich merke zumindest bei mir, dass ich das muss ich krass unter Kontrolle halten, dass ich da nicht reinfalle. Ich mache viel Sport. Und ich wiege mich zum Beispiel nie und achte nicht wirklich auf meine Ernährung, genau aus diesen Gründen, weil ich weiß, ich bin auch nur Teil dieser Gesellschaft und habe sozusagen diese ganzen Muster verinnerlicht. Und natürlich kann ich die durch progressives und emanzipatorisches Denken vor allen Dingen auch immer anderen gute Tipps geben. Hey, nee, dein Gewicht völlig egal und so. Und dann guckt man bei sich selbst die ganze Zeit drauf, hat man zugenommen oder nicht. Also ich finde, das ist eben schwierig mit diesen verinnerlichten Mustern umzugehen, vor allen Dingen eben, wenn man dann ganz, ganz viel Sport macht und ja auch weiß, was man machen müsste, um dünner zu werden, Also wie geht ihr denn mit diesen verinnerlichten Mustern und auch diesen Ideen von Leistung, Gewicht, Ernährung um?
Also ich glaube, für mich ist es zum Beispiel auch so, dass ich mich eigentlich nicht wiege, weil ich das so zu sehr damit so, also ich habe das Gefühl, so wie viel ich wiege, sagt eigentlich am Ende so wenig darüber aus, was ich eigentlich leisten kann, wer ich bin oder wie viel Wert ich habe. Wobei man hier natürlich auch nochmal gucken muss, so mein Wert ist auch unabhängig davon, wie viel ich jetzt im Gym oder generell leiste oder nicht. Auch wenn das manchmal noch nicht so ganz in meinem Kopf angekommen ist, aber abstrakt weiß ich das auf jeden Fall. Ich achte auf meine Ernährung insofern, als dass ich gucke, was mir Spaß und Freude macht zu essen. So. Und ich versuche da auch irgendwie, ich habe eine Zeit lang, als ich versucht habe, noch mehr Muskeln aufzubauen und so leicht balken wollte, um so darauf zu achten, weil ich immer so tendenziell ein bisschen zu wenig esse, da habe ich eine Zeit lang meine Kalorien getrackt, aber ich habe einfach so gemerkt, das ist mir einfach zu viel Arbeit. Also wenn ich sozusagen im Kopf habe, okay, ich versuche darauf zu achten, keinen Hunger zu haben und dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich trinke genug und ich esse zum Beispiel ein bisschen mehr, als ich denken würde, was ich essen würde intuitiv, dann klappt es für mich irgendwie ganz gut. Und ich habe, glaube ich, auch einfach gemerkt, so früher dachte ich, habe ich mir meinen Körper angeschaut und wenn ich mit Dingen unzufrieden war, dachte ich so ein bisschen so, okay, also als weiblich sozialisierte Person war dann der einzige Zugang, den ich irgendwie dazu hatte, dann werde ich wohl abnehmen wollen. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt so, ich glaube, die Struktur von meinem Skelett lässt sich nicht verändern. Und habe dann auch irgendwann gemerkt so, okay, die Sachen, die ich ändern wollen würde, haben auch ein bisschen mehr damit zu tun mit einer Art von Weiblichkeit, die ich an meinem Körper einfach nicht so mag. Und als ich dann so gelernt habe, okay, es gibt so Dinge wie Dysphorie gegenüber des eigenen Körpers, wenn man queer und oder trans ist. Das war auf einmal so ein Verständnis, was ich dann davon erlangt habe, wo dann ganz viel abgefallen ist, weil ich dachte, ah, okay, es hat irgendwie gar nichts damit zu tun, was ich leisten muss oder sonstiges, oder es ist vielleicht auch nicht so mega veränderbar auf eine Art und Weise, und das hat mir irgendwie dann voll viel Druck genommen, dann die Worte dafür zu finden, was ich eigentlich, also was sozusagen eigentlich gerade das ist, mit dem ich mich unwohl gefühlt habe oder fühle.
Danke fürs Teilen.
Also ich glaube, eine Sache, die ich irgendwie gelernt habe im Laufe der Jahre, ist so, haters gonna hate, so ein bisschen. Und ich glaube schon, dass es auch Phasen in meinem Leben gab, wo ich sehr auf so externe Validierung durch meinen Körper aus war. Und einfach gelernt habe, ah, es ist irgendwie eigentlich egal, wie er aussieht. Es gibt immer Kritik und Kommentare. Und ich glaube, deshalb habe ich es geschafft, so ein bisschen davon loszukommen. Aber was ich auch noch teilen wollte, war so ein What You Should Not Be Doing Beispiel. Letzte Woche bin ich nämlich zu so einem 3D-Körperscan-Ding gegangen und habe meinen Körper scannen lassen. Und dann kriegt man so eine Grafik, wo so alle 4 oder 5 Zentimeter der Umfang bei allen Gliedmaßen gemessen wird und auch die ganzen Winkel, wie die Wirbelsäule steht versus wie sie stehen sollte. Oh. Und dann halt so jede Abweichung des Körpers, und seitdem weiß ich, dass meine rechte Schulter 1,6 cm höher ist als die linke. Und es ging mir echt besser, als ich das noch nicht wusste. Genau, also das würde ich nicht empfehlen unbedingt.
Ja, irgendwie, wenn man sich so zu viel selbst inspiziert, ist mir nämlich gestern habe ich versucht, Hosen zu shoppen. Großer Fehler. Und irgendwie, ich weiß nicht, diese Umkleidespiegel, diese ganze Beleuchtung, ich habe das Gefühl, das ist, wer hat sich das ausgedacht, dass man so schlimm darin aussieht? Wirklich, dann sieht man sich von jedem Winkel und denkt sich so, wow, ich wusste gar nicht, dass mein Haaransatz so ist und keine Ahnung. Das, ja, da ging es mir dann irgendwie besser, als ich eine lange Zeit nicht mehr in Umkleidekabinen war. Ja, irgendwie, aber es ist auch so diese ganze Beleuchtungssache und so. Deswegen, im Gym schaue ich mich deswegen lieber im Spiegel an. Da ist irgendwie die Lichtung, die Beleuchtung ist so gedämmt. Das ist so ein bestimmter Vibe. Aber Umkleidekabine, es fühlt sich an wie so ein Verhör oder sowas in der Art.
Ich würde gerne mit euch als nächstes über queere Ästhetik in der Popkultur sprechen. Vielleicht ein Thema, das uns allen am Herzen liegt. Ich finde beobachtungsweise, dass Sportästhetiken, Muskelästhetiken, aber auch sportliche Frauen, Flinter, Queers auf jeden Fall von der Repräsentation zugenommen haben. Nicht nur so toxische Ideen wie irgendwie Fitness-InfluencerInnen oder Skinny Talk, da werden wir vielleicht gleich auch später nochmal drüber sprechen, sondern wirklich auch irgendwie, ja, einfach starke Frauen, aber eben nicht nur auf so einer Metaebene, in so einem Diversitätsding, sondern wirklich Frauen, die zum Beispiel einfach stark sind und packt und Muskeln haben. Was sind denn eure queeren Sport/Popkultur-Highlights der letzten Zeit oder was wollen wir vielleicht auch kritisch besprechen? Worauf habt ihr Bock?
Also, wir haben auch schon so ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen. Love Lies Bleeding, auf jeden Fall, ist so ein Film, an den ich dann direkt denken musste. Der letztes Jahr rauskam. Hell yeah. Und irgendwie, also auch dieses Missy Magazin ist so auf einer Kommode so richtig in Szene gesetzt, diese Ausgabe, weil ich das auch einfach super ästhetisch finde. Genau, und das finde ich war so ein schönes Beispiel, weil es war so eine queere Love Story und Kristen Stewart natürlich. Seit ich mit Twilight obsessed war, mit so 13, habe ich einen Crush auf Kristen Stewart. Deswegen war es auch cute, dass sie ebenfalls Teil dieses Films war. Genau, und irgendwie so zu sehen, diese queere Liebesgeschichte, die so auf eine ganz bestimmte Art und Weise erzählt wurde, diese so 80s-Aesthetic und dass man dann diese Bodybuilderin hat, die man so ein bisschen dann darin begleitet, dass sie so auf diesen Moment des Wettbewerbs irgendwie hineifert. Das fand ich total, also irgendwie, obwohl man natürlich auch Dinge an diesem Film kritisieren kann und so weiter und so fort, fand ich das irgendwie schön, auch eine Person zu sehen, wo ich mich so ein bisschen mit der Person auch assoziieren konnte, also von davon, wie die Schauspielerin einfach so aussieht. Genau, und deswegen war das ein Beispiel, was mir einfällt. Und ich liebe Wrestling.
Das ist auch so in den letzten, ja, so ab so drei, nach Corona, finde ich, als dann man wieder ausgehen konnte und so kam das dann, dass plötzlich so random in Berlin in jedem zweiten Offspace es so lesbisches Wrestling gab. Also I'm not against it. Ich finde das, also das fand ich so ein ganz interessantes Phänomen auf jeden Fall. Ja, und das ist, glaube ich, auch Teil so von diesen, auch diese Räume zu schaffen, die so abweichen von diesen irgendwie Heteronormen und auch so sportlichere Räume, weil das ist ja auch noch so ein Ding, ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, aber in der linken Szene, ich finde jetzt nicht, dass da sportlich sein jetzt zum Beispiel schon immer so super en vogue war, wie es jetzt ist. Also ich wurde eigentlich schon immer so ein bisschen... Ja, also ich war schon immer eher so ein bisschen sportlicher und ich habe immer gerne Sport gemacht und außer jetzt sozusagen Kampfsport gegen Nazis, so die Linken gab's, das war okay. Das habe ich ja auch gemacht, sozusagen ins Gym gehen, um Martial Arts zu lernen, um irgendwie Nazis zu boxen, das geht. Aber alles andere war ja auch gar nicht so in, auch so in linken Kontexten. Da war man dann irgendwie eher so der... Ja, auch so ein bisschen Verräter oder du machst so deinen Körper, also willst irgendwie deinen Körper eben gestalten und designen und das ist eigentlich nicht so richtig antikapitalistisch, weil es so verwertungsmäßig ist. Warum habe ich das gerade erzählt? Ach so, weil ich eben finde, dass sich das verändert hat. Ich finde, das hat sich verändert. Also es geht jetzt auch, finde ich, bei Linken und eben auch bei queeren Leuten über dieses, ich trage eine Adidas-Jogginghose, weil ich irgendwie als Birky-Kid verschleiern will, dass ich, ich so ein bisschen so einen Proll-Fetisch habe und das hier so ein bisschen performen möchte. Das gab's auch schon immer in der linken Szene, but that's it. Und das geht irgendwie darüber hinaus jetzt eben, dass es zum Beispiel lesbische Wrestling-Räume gibt, aber eben auch andere Sachen. Felicia, was war denn...
Auch sehr playful.
Auch wieder sehr playful, ja. Was war denn dein popkulturelles, queeres, slash Sport, feministisches Highlight des letzten Jahres?
Also noch kurz bevor ich das antworte, wollte ich noch sagen, ich glaube, ich bin auch groß geworden mit dieser... I don't know, ob das überhaupt so existiert in meinem Kopf. Ich hatte so diese Distinktion zwischen so Kopfmenschen und Körpermenschen.
Was ist das?
Ernst du?
Ich glaube, ich weiß,
aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, so, okay, manche Leute haben irgendwie so, sind so schlau und die machen dann irgendwie so was Intellektuelles. Und dann manche Leute sind nicht so schlau, die sind so auf ihren Körper fixiert.
Ich glaube, das ist das, aus der linken Szene, was ich meine, tatsächlich. Ja.
Ich habe es nur noch daher, ich habe letztens so eine Doku über Bodybuilding geschaut. Als es so groß wurde, also bis Arnold Schwarzenegger, war es irgendwie auch sehr verpönt. Oder es gab auf jeden Fall so eine Idee im Westen, dass so ein Fokus auf den Körper irgendwie ein Versuch ist, irgendwas anderes zu kompensieren. Und ich glaube, Teile davon sind auf jeden Fall noch so weitergetragen worden. Oder auch immer noch, dass wir teilweise so Leute anschauen, die viel Muskeln haben, und denken, ah ja, there must be something wrong oder whatever.
Ja, es gibt auf jeden Fall eine klassistische Implikation von trainierten Körpern. Also das gibt's auf jeden Fall auch.
Mhm. Ja. Und queeres Sport-Highlight.
Muss auch nicht queer also, sein, weil wir wollen ja auch noch über Shireen David sprechen, ja, okay. Insofern.
Okay. Ich dachte eher, vielleicht ist es kein Highlight.
Ja, wir können auch ein Lowlight besprechen. Ein Lowlight.
Also ich fand tatsächlich so die ganze Diskussion um Iman Khelif sehr interessant bei den Olympischen Spielen. Vielleicht noch, um es kurz zu erklären. Sie hat die Box oder eine von den Box Kategorien gewonnen bei den Olympischen Spielen letztes Jahr und es gab halt die ganze Zeit große Diskussionen darüber, ob sie wirklich hätte antreten dürfen. Ausgelöst war das von so einer Anschuldigung vom IBA, dem International Boxing Association, einer inzwischen diskreditierten Assoziation, die unter anderem so mit Gazprom so Ties hat. Und anyway, die haben gesagt, dass sie einen Test gemacht haben, bei dem rauskam, dass sie XY-Chromosome hätte und deshalb nicht cis sei. Und dann gab es die ganze Zeit diese Überlegungen, ob sie trans ist oder nicht, was sie bis heute bestreitet. Aber ihr wurde quasi vorgeworfen, trans zu sein oder zu viel Testosteron zu haben für eine Frau und deshalb körperliche Vorteile zu haben in dem Turnier. Und ich fand es so krass, wie viele Leute, inklusive so Donald Trump und Elon Musk und everyone, sich da reingeworfen haben und so krasse Meinungen hatten. Und ich glaube, was es für mich gezeigt hat, neben dem so sehr offensichtlichen Rassismus, weil sie ist aus Algerien, ist, wie schwierig es für Männer ist, überhaupt diese Vorstellung von so sehr muskulösen Frauen zuzulassen. Und dass es heißen muss, irgendwas kann nicht stimmen. Es kann nicht sein, dass eine Frau so einfach so Muskeln aufbaut. So, there must be something wrong. Genau. Ja, es war wirklich kein Highlight unbedingt. Aber nee. Ich glaube, es ist ja auch eine Diskussion, die auch im Breitensport irgendwie existiert. Dürfen Trans Frauen, eigentlich geht es ja vor allem um Frauen meistens, ja. Mitmachen bei den Girls oder ist das unfair und was bedeutet das? Genau, da habe ich mir drüber nachgedacht in den letzten Monaten.
Ich verstehe. Das ist ja auch eigentlich die einzige Debatte über queere Körper, und die in den Medien stattfindet im Kontext von Sport. Alles andere findet ja nicht statt und das ist sozusagen eine von rechts gesteuerte Debatte über Körper, über die man gerne Kontrolle haben möchte, aber keine hat. Ja, ja, das war jetzt wirklich ein Lowlight.
Aber let's talk about Shireen David.
Ja, da wird es ja jetzt auch nicht besser. Naja, gut. Okay, let's do it. Also, Bauch, Beine, Po, Shireen David, wann ist das Album rausgekommen? Ende, Anfang, ich glaube jetzt im Februar diesen Jahres eigentlich erst. Aber Jahr. Bauch, Beine, Po ist ja schon letzten September veröffentlicht worden. Shireen David hat ja vorher eher so Gangster-Rap gemacht. Also hat ja, wie hieß das, Bitches brauchen Rap oder so? Keine Ahnung, ich habe es jetzt nicht so ganz krass verfolgt. War ja irgendwie früher eigentlich so eine YouTube-Mausi und ist dann sozusagen so zum Popstar geworden. Und ich hatte echt viele krasse Debatten mit anderen FeministInnen und anderen Queers über dieses Album und über die Einordnung von Bauch, Beine, Po. Also viele Leute haben das total verteidigt und haben irgendwie gesagt, das ist richtig, richtig cool und das ist richtig krasses Empowerment. Also wir hatten bei Missy wenige Sachen, die wir gepostet haben, sind Anfang des Jahres so abgegangen wie unser kritischer Artikel über dieses Album oder einfach die kritische Einordnung von dieser Art von Feminismus, der mit dieser Art von Sport und von Bildern verbunden ist. Und wir wurden als einfach richtig krasse Hater dargestellt, so nach dem Motto, als würden wir halt dieser Frau ihren Erfolg nicht gönnen.
Mhm. Naja, also ich meine, Selbstbestimmung und so, sie soll machen, was sie möchte, natürlich. Aber ich weiß halt nicht, wie feministisch es ist, einfach so ein Klischee komplett zu bedienen und so zu seiner eigenen Brand zu machen. Und ich glaube, es ist ja nicht nur ihr Körper, es ist ja auch so eine Klasse oder so eine Attitude, mit der sie das macht. In Charlottenburg, im hippen so Yoga-Studio oder Pilates oder whatever sie macht. Es hat ja irgendwie mehrere Ebenen.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch irgendwie sehr schwierig, diese häufig auch im Internet stattfindenden Debatten, die von Feminismus ausgehen oder beziehungsweise den Feminismus darauf reduzieren, alle dürfen ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, aber sie existieren halt in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext. Sie sind geprägt durch das Patriarchat, durch Kapitalismus, durch ganz viele verschiedene Ebenen, auch durch Rassismus und Ableismus. Und es ist nicht, also nur weil sich zum Beispiel eine Frau oder eine Flinterperson allgemein dafür entscheidet, eine bestimmte Sache zu tun, zum Beispiel zu singen, geh ins Jimmy, werde skinny, bedeutet es nicht, dass es deswegen per se feministisch ist. Also das erinnert mich total krass. Ich habe mich so richtig viel mit Tradwives beschäftigt, weil ich so ein Paper dazu geschrieben habe. Und da gibt es auch ganz viele Debatten von Tradwives selbst, aber auch von Leuten, die sich selber als Feministinnen verstehen, die sagen, hey, wenn Nara Smith sich dazu entscheidet, Brot zu backen im Cocktailkleid, dann ist es ihre Entscheidung und wir müssen sie dafür feiern. Ganz egal, welche Bilder sie damit vermittelt, was sie damit impliziert oder welche konservativen Ideale irgendwie damit gefördert werden. Und wie gesagt, das heißt irgendwie nicht, dass sollte ihre Entscheidung nicht so oder so treffen sollen dürfen, sondern eher so ein bisschen, ich finde es einfach extrem irritierend, diese naive Haltung irgendwie darauf zu haben, so, ja, nee, das ist einfach ihre Entscheidung, basta, sondern wir müssen auch irgendwie darüber reden, was es impliziert, in welchem Zusammenhang das steht, damit man sich irgendwie auch kritisch damit auseinandersetzen kann.
Ja, und welche Geschlechterbilder damit auch reproduziert werden. Also ich habe eine 4-jährige Nichte, die ich über alles liebe, vor allen Dingen, weil sie so frech ist. Und sie kann dieses Lied auswendig. Und ich sag's euch, wie es ist, es fuckt mich ab. Ich bin jetzt wirklich nicht so eine Person, die sagt, wir müssen unsere Kinder schützen und so. Bitte nicht. Aber sozusagen, dass sozusagen ein 4-jähriges Kind im Kindergarten, das sozusagen in ihrer Lieblingsplaylist dieser Song drin ist und dass es sozusagen jetzt schon in ihren Kopf reingeht, überhaupt diese Idee von Bauch, Beine, Po, das ist was auch aus meiner Kindheit, ich bin ja schon ein bisschen älter, das hatten wir eben schon in den 2000ern und es war der Abfuck. In jedem Bravo-Artikel über einen weiblichen Star standen die Maße drin. Da stand, also sie waren ja immer ausgedacht, dennoch war das so ein Biografiemarker. Mhm. 90, 60, 90, Bauch, Beine, Po. Ich dachte, wir sind sozusagen weg damit. Und jetzt kommt sie halt, Shireen David, und macht dann nochmal so ein richtig geiles Revival von diesem Bullshit um. Und das fand ich interessant, weil das hat unsere Autorin vom Missy Magazin, Nadja Shehadeh, in dem Artikel auch so gut beschrieben. Sie hat ein Interview mit Shireen David im Forbes Magazine sich reingezogen und da sagt sie halt auch ganz offen, es war für sie voll gut, weil sie hat mit dieser Platte und vor allen Dingen auch mit diesem Song nochmal eine neue, jüngere Zielgruppe erreicht. Mhm. Also es ist sozusagen, du verkaufst, das ist eben das und da komme ich auch an die Grenzen, also das sind auch die Grenzen von Choice Feminism und das sind auch die Grenzen von, du kannst uns bei Instagram hinschreiben, dass Shireen David eine coole, erfolgreiche Frau ist, die sich die aussuchen darf, ob sie jetzt dünn ist oder nicht. Aber am Ende des Tages geht's ja um die Verschränkung mit etwas verkaufen. Und du verkaufst ein Frauenbild an eine neue Generation. Schönen Dank dafür, ne? Unsere ganze Arbeit im Klo runtergespült mit einer Platte von Shireen David. Stimmt natürlich nicht, aber trotzdem. Also das fand ich irgendwie, fuckt mich ab. Fuckt mich ab, dieser Song. mein Highlight, popkulturelles Highlight, waren auf jeden Fall diese muskulösen Frauen, von denen ich rede. Also ich weiß nicht, ob ihr das Icky Mel Cover kennt. Ja, da ist auch Icky Mel so als Bodybuilderin. Dann das feministische Hyper Reality Festival aus Wien. Die hatten auch so einen cartoonigen, ganz muskulösen Flinterkörper in ihrer Werbung abgebildet. Es gibt von Duygu Aal und Ricarda Hillmann diesen Saint Flash Salon in der Volksbühne, wo die so queere, feministische Perspektiven auf Sport haben. Also, oder Florentina Holzinger eben, wo im Theater dann wirklich diese geilen, starken Frauen-Flinterkörper gezeigt werden und nicht nur metaphorisch darüber geredet wird. Das finde ich geil. Das sehe ich total gerne und ich finde, da hat sich auch viel verändert. Okay, Abschlussfrage. Hat Pumpengehen Body Positivity abgelöst oder ist es noch schlimmer, hat Skinny Talk Body Positivity abgelöst?
Also ich glaube, als so mehr oder weniger Skinny Person kann ich da so bedingt was zu sagen. Ich glaube, ich kann sagen, wie ich das so im Internet wahrnehme, aber ich weiß nicht, wie tatsächlich es sich für Leute anfühlt unbedingt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es auf jeden Fall einen Trend wieder zu super Skinny gibt. Auch so Y2K-Style, Ozempic, so diese ganzen Sachen, die dazu beitragen. Und ich glaube schon auch, dass es was mit Faschismus zu tun hat. Weil ich glaube, so devote Frauenkörper haben auf jeden Fall weniger revolutionäres Potenzial. Und dass es auf jeden Fall auch eine Strategie ist, irgendwie so weibliche Körper irgendwie in ihrem so Place zu behalten, traurigerweise. I don't know, auch so Kim Kardashian, die ihre Implantate wieder rausnimmt und so große Weight Loss Transformations überall. Von daher, ja, ich glaube schon.
Shit.
Ja, ich würde voll zustimmen. Ja. Genau, also irgendwie, ich nehme das auch im Internet total so wahr, dass es gab irgendwie so eine kurze, kleine, aber feine Muscle-Mommy-Era und und jetzt sieht man halt auch sehr viel irgendwie Skinny-Talk. Ich habe das Gefühl, das hängt auch so ganz viel, also sieht man zum Beispiel auch so sehr mit Pride und mit Queerness. Jetzt ist es für viele Firmen nicht mehr so rentabel, irgendwie sich für die LGBTQ-Community vermeintlich einzusetzen. Und ich finde, so ähnlich ist es auch mit Werbung. Also es gibt, finde ich, wieder viel undiversere Körper, die man so in der Werbung sieht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie denke, das Wichtigste ist, dass wir diverse Körper in kapitalistischer Werbung haben oder so, aber einfach so als Beobachtung, dass man das da nochmal sieht. Und generell, auch wenn man sich so ein bisschen historisch anschaut, diesen Zusammenhang zwischen dem Ideal von irgendwie Frauenkörpern als devote Körper, wie du irgendwie voll schön ausgedrückt hast, und dem Zusammenhang von so neoliberaler Leistungslogik auch und Konservatismus, also das geht so sehr Hand in Hand, auch wenn man sich so zum Beispiel anschaut, Neoliberalismus als kapitalistische Ära zu Thatcher und Reagan, da war es zum Beispiel auch sehr, sehr stark damit verbunden, welche Körperpersonen hatten, inwiefern sie so ein leistungsfähiger Teil der Gesellschaft sind. Und das ist natürlich was, was wir immer wieder in konservativer und faschistischer Politik und in ihren Logiken auch beobachten können. Und so eben leider auch jetzt.
Ja. Wir machen noch eine Uplifting-Abschlussfrage, ja, weil so können wir jetzt auch nicht gehen. Ja. Wie sieht euer queeres Sportparadies aus?
Oh, völlig schöne Frage.
Thank you.
Also, ich war noch nicht da, aber es gibt ja jetzt auch ein queeres Gym in Berlin, was vielleicht der erste Schritt zu einem queeren Sportparadies sein kann. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre irgendwie so ein Miteinander an so einem Ort und dass die Queerness dann nicht nur auf sich selbst bezogen ist, sondern dass Queersein dann auch bedeutet, andere Leute zu unterstützen. Und ich meine jetzt nicht mit so, ey, soll ich dir mal zeigen, wie die Übung richtig geht? Kommentaren, sondern irgendwie so eine Awareness dafür zu bekommen, dass ein queeres Sportparadies bedeuten würde, nicht nur ich fühle mich da wohl, sondern es schafft auch die Bedingungen für alle anderen Menschen, unabhängig von zum Beispiel körperlicher Leistungsfähigkeit, etc., um dort Sport treiben zu können. Und it should be cheap.
Yes.
Period.
Ja. Ja.
Luna?
Ja, ich kann mich da ganz viel anschließen. Also auch gerade diesen Aspekt so, it should be cheap. Manche Gyms haben so horrende Preise, wo ich mir denke, ihr wollt einfach nicht, dass da viele Leute sind. Also ich finde es so total absurd, es ist super exkludierend einfach auch. Und deswegen würde ich sagen, gerade so hohe Preise halten nicht nur Leute davon ab, überhaupt erst diese Räume zu betreten, sondern schreckt auch gleichzeitig ab in einer Art und Weise, dass Leute sich auch gar nicht trauen, diese Sportarten irgendwie auch auszuprobieren. Und deswegen glaube ich, so ein queeres Sportparadies wäre so ein Raum zum Ausprobieren auch einfach. Also vielleicht würde es dann nicht aussehen wie so ein klassisches Gym, also vielleicht hätte es klassische Gym-Sachen, aber vielleicht hat es auch irgendwie ein Beachvolleyballfeld draußen.
Und pinke Hanteln.
Cute! Ja, ganz viele Farben und so ganz cozy. Ja, ich finde, es macht total was, wenn das Gym irgendwie nach einem coolen alternativen Raum auch aussieht. Also zum Beispiel finde ich so ein Gym in Berlin auch ganz cool, das heißt Berlin Strength, und da sind auch so Nazis raus Poster drin und es ist irgendwie alles ganz cool gemacht und da sind die Leute auch irgendwie, man weiß so, hier chillt jetzt niemand, der irgendwie nicht cool wäre mit diesen Plakaten zum Beispiel, und das kann einem auch einfach viel so Stress ein bisschen nehmen, den man sonst vielleicht unterbewusst hat im Gym.
Ja, vielleicht auch Ruheräume, Räume für Leute, die schwanger sind, keine Ahnung, halt ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse und Zonen, die mehr darauf angepasst sind, wie unsere Körper eigentlich auch sind und auch was wir für unterschiedliche Vibes im Gym haben eigentlich. Man macht ja auch viele Gefühle durch in einem Training.
Voll.
Ja, okay. Gut, das war der Pissi-Podcast live aus dem Ballhaus Ost in Berlin. Ganz lieben Dank an euch beide fürs Teilen und für die Insights und eure Schlauheit und eure Muskeln. Und
Dankeschön, danke dir.
Ja, Missy-Magazin kann man abonnieren. Wir haben gerade eine Kampagne, die heißt praktischerweise Abo-Push. Es gibt auch Leute hier am Tisch, die sind in dem Video. Das will ich mir unbedingt angucken. Genau, wir pushen für 3000 Abos, weil unabhängiger Journalismus bezahlt sich leider nicht von selbst. I wish. Es ist gar nicht so teuer, ein Abo abzuschließen. 6 Ausgaben kosten nur 48 € oder 60 € im Jahr. Ihr unterstützt damit unabhängige Perspektiven von ganz, ganz vielen coolen Leuten. Danke an das Ballhaus, an das ganze Team, dass wir hier sein durften. Danke für dieses tolle Sportfest, Festival und Konzept. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Herzlichen Glückwunsch auch zu dem erfolgreichen Festival, und ihr könnt ja alle noch mit nach Hause nehmen und darüber nachdenken, was euer Sportparadies ist, weil ich es auch wichtig finde, dass alle versuchen, mindestens in Community sich auch die Räume zu schaffen, die sie brauchen, um sich sozusagen wohlzufühlen, und wir können uns gegenseitig dabei unterstützen, weil das schafft man nicht alleine. Und ja, see you soon, bye bye.
Der Pissi-Podcast ist eine Produktion des Missy-Magazin. Konzept und Produktion Ulla Heinrich. Jingle und Sounddesign Neda Sanay.